Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Montag, den 2. Juni. Heute mit diesen drei Themen. Radio aus dem Schulzimmer.
Ich finde es toll, dass dann Leute einem hören und ich finde es cool.
In der Projektwoche der Schule in Grauholz machen PrimarschülerInnen Radio aus dem Klassenzimmer. Wir waren vor Ort. Dann offenes Feuer statt Hilfsgüter. In Gaza sind bei der Vergabe von Essen gestern mindestens 30 Personen umgebracht und Hunderte verletzt worden.
Diese Instrumentalisierung, Militarisierung der Hilfe, die mit diesem Setup stattfindet, die verurteilen wir und die ist sehr gefährlich.
Erste Einschätzungen von Ärzte ohne Grenzen. Dann am Ende der Sendung der Rabe Info Talk. Stigma Sexarbeit.
Die heutige Sexarbeitsfeindlichkeit ist nicht zu verstehen ohne die historische Sexarbeitsfeindlichkeit.
So die Autorin und Sexarbeiterin Ruby Rebelde. Heute Abend stellt sie ihr Buch in Bern vor. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit die Übersicht über die Sendung. Wir kommen nun zu den Meldungen des Tages. Der Gemeinderat der Stadt Bern verabschiedet gleich drei Vorlagen zum Gaswerkareal. Das teilt er heute mit. Es geht um zwei Planungsvorlagen und einen Kredit von 25 Millionen Franken. Die Stadt Bern will auf dem Gaswerkareal ein neues, durchmischtes Stadtquartier mit einem hohen Wohnanteil realisieren. Parallel soll der westliche Brückenkopf der Mont-Bijou-Brücke aufgewertet und verdichtet werden. Die Stimmbevölkerung befasst sich voraussichtlich im November mit den drei Vorlagen. Nach dem Champions League-Finale am Samstag spielte der FC Biel und der FC Basel um den Schweizer Cup-Pokal am Sonntag. Trotz des 4:1-Siegs von Basel wurde die Siegesfeier abgesagt. Die Details Martin Schwarzwälder.
Grund sind schwere Verletzungen eines Fans. Der Fan des FC Basel stürzte im Bahnhof Bern-Wankdorf auf die Gleise und wurde von einem Zug erfasst und schwer verletzt.
Aufatmen für MieterInnen, der Referenzzinssatz bleibt gleich.
Im dritten Quartal bleibt der Referenzzinssatz bei 1,5%. Als Stichtag für die letzte Erhebung gilt der 31. Mai. Die nächste Erhebung ist auf den 1. September angesetzt. Wenn sich der Referenzzinssatz geändert hätte, hätten Vermietende die Miethöhe anpassen können. Der Referenzzinssatz ist rechtlich bindend und gilt für die ganze Schweiz.
Nach dem Gletschersturz bleibt die Lage im Lötschental angespannt. Es müsse mit Abgängen am kleinen Nesthorn gerechnet werden. Der Berg sei nach wie vor instabil. Es würden fortlaufend verschiedene Materialien aus dem See geborgen werden, damit verhindert werden könne, dass sich der See weiter staut, das berichtet Pomona. Ehemalige DiplomatInnen machen Druck auf die Schweizer Regierung. Bundesrat Ignacio Cassis müsse seine Zurückhaltung in Bezug auf die Situation in Palästina aufgeben. Das fordern über 50 ehemalige DiplomatInnen und Diplomaten gestern in einem Appell. Die Unterzeichnenden warnen vor einer ethnischen Säuberung und vor drohenden genozidalen Prozessen. Zudem fordern sie, dass die Schweiz Palästina als Staat anerkennen soll. Das berichtet SRF. Ins Ausland. Gewalt, Verletzte und zwei Tote nach Feierlichkeiten in Paris.
Nachdem der Paris Saint-Germain PSG ihren ersten Pokal in der Champions League gewannen, feierten Zehntausende auf den Straßen von Paris. Später in der Nacht auf Sonntag kam es zu Ausschreitungen. Laut Angaben der Polizei wurden um die 200 Feiernde und fast 30 Polizei- und Feuerwehrleute verletzt. Die Polizei hatte etwa 560 Personen vorläufig festgenommen. Das berichtet unter anderem SRF. Auch am Samstagabend hatte ein unbekannter Täter einen 17-Jährigen mit einem Messer getötet. Die Tat fand am Rande der Fußballfeierlichkeiten statt. Weiteres ist noch unklar. Des Weiteren starb ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall. Unabhängig davon verletzte ein Autofahrer in Grenoble 4 Personen, als er in eine Menschenmenge fuhr. Inoffiziellen Angaben zufolge handelte der Fahrer nicht vorsätzlich, wie SRF weiter berichtet.
Der rechtskonservative Karol Nawrocki wird Polens neuer Präsident. Der Kandidat aus den Reihen der PiS-Partei wurde heute früh zum Sieger ernannt. Nawrocki gilt als EU-Skeptiker. Er ist Fan der Politik des US-Präsidenten Trump. Er steht für ein restriktives Abtreibungsrecht ein. Zudem stellt er die bisher starke Unterstützung Polens für die Ukraine in Frage. Er hat sich knapp gegen den proeuropäischen Kandidaten des Regierungslagers durchgesetzt. Für die Regierung von Donald Tusk dürfte es nun schwieriger werden, Reformen durchzusetzen. Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Martin Schwarzwälder. Damit zum Wetter. Morgen wird es wechselhaft, vereinzelt Sonne am Morgen, nach dem Mittag Regen und erneut Sturm, Blitz und Donner, der Mittwoch nochmal gleich Gewitter und Regen bei 20 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Welchen Bezug haben Dritt- und ViertklässlerInnen zum klassischen Radio? In der Projektwoche der Schulen Grauholz machen PrimarschülerInnen Radio aus dem Klassenzimmer. Martin Schwarzwälder berichtet.
Wir tauchen zusammen mit Kene Elute, ehemals Radio Chico, in die Welt vom Radio ein. Wir werden Interviews führen, Reportagen drehen und wir werden in dieser Woche live vom Standort Schönbühl senden.
So beschreibt Lehrerin Livia Moretto, was die SchülerInnen in ihrer Projektwoche erwartet. Ihr Verhältnis zum klassischen Radio schätzt sie so ein.
Ich denke, meine Schülerinnen und Schüler nehmen das Radio nicht unbedingt bewusst wahr oder sehen nur das Endprodukt und sehen nicht unbedingt, was alles dahinter steckt.
Viele hören kaum klassisches Radio und wenn, dann ist das vor allem im Auto.
Wenn wir ins Training fahren, hören wir oft Radio.
Ich höre auch nur im Auto und zu Hause. Nein, gar nicht.
Also ich höre gar kein Radio.
Im Auto und manchmal auch zu Hause.
Ich höre meistens auf dem Fernseher oder im Auto.
Zu Hause in der Wohnstube. Wir stellen einfach an, um Musik zu hören.
Ich höre Radio, wenn ich im Auto bin.
Also ich höre eigentlich nur im Auto, sonst sehr selten zu Hause.
In der Projektwoche können die SchülerInnen selbst herausfinden, wie sie Radio machen können und was alles dazugehört. Bis jetzt sind die Vorstellungen noch etwas unklar, aber Überlegungen haben sie und die sind sehr unterschiedlich.
Also viel Musik.
Vielleicht mal im Studio steht und so.
Schwierig, aber auch cool.
Ich denke, es ist aufwendig, weil man muss halt viel beachten dabei, was wann kommt und so.
Und man muss halt auch gut drin sein und auch Fragen bereit haben.
Sie hören das auch, wenn man sich dann verplappert, das ist halt manchmal echt peinlich.
Auch schwierig und vielleicht auch lustig.
Ich denke, es hat ganz viel PCs und man schneidet halt diese Teile ab, wo man nicht gut etwas gesagt hat.
Wie ein YouTuber, so Bildschirme, ein Mikrofon und danach redet er einfach. Sagt so, hallo miteinander, hier ist zum Beispiel jetzt Rabe.
cool manchmal, aber auch, glaube ich, auch ein bisschen anstrengend, weil man muss immer reden.
Man kann halt alles erzählen, sag ich mal. Also man kann jetzt auch über etwas reden, was einen sehr interessiert oder so.
Also, dass es viel Arbeit hat und ja.
Es lässt sich heraushören, dass sie sich freuen, auch wenn etwas Nervosität da ist.
Ich bin ein bisschen aufgeregt und ich mache mir schon lange Gedanken, was ich sagen könnte oder so, aber sonst bin ich parat.
Ich freue mich sehr, ich bin aufgeregt und meine Mama auch.
Und ich hoffe, das ist cool und ich freue mich auch sehr.
Dass es witzig werden könnte und dass die Leute, die das Radio dann hören, auch sich freuen, dass Kinder etwas machen.
Projektwoche Woche haben alle gern, weil das ist die beste Woche von dem Schuljahr.
Liebe Grüße von 4B.
Die Projektwoche startet heute. Die Schulkinder senden live aus dem Klassenzimmer in Zusammenarbeit mit dem Radio Kene Elute. Der Stream könnt ihr online hören. Den Link dazu findet ihr auf unserer Website.
Rabe Info.
Wir schauen nach Gaza. Israelische Streitkräfte sollen gestern das Feuer auf ZivilistInnen eröffnet haben, und zwar in der Nähe eines Verteilortes für Hilfsgüter. Mindestens 30 Personen kamen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Sibyl Berger ist Repräsentantin von Ärzte ohne Grenzen in der Schweiz. Ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt, ob Ärzte ohne Grenzen Informationen zu den gestrigen Vorfällen von vor Ort habe.
Ja, wir haben gehört von unseren Kolleginnen und Kollegen, die im Nasser-Spital in Khan Yunis tätig sind. Es ist wichtig zu betonen, dass wir nicht selber Teil dieser Verteilungen waren oder sind, weil diese Verteilungen unserer Ansicht nach nicht mit den humanitären Prinzipien vereinbar sind, die wir hochhalten, nämlich dass es einzig um die Bedürfnisse der Menschen geht. Aber meine Kolleginnen und Kollegen im Nasser-Spital haben mehrere Verletzte aus dieser Nahrungsverteilung gestern Abend und auch heute behandelt. Da kamen Menschen mit Schusswunden, die schon sehr viel Blut verloren hatten und die zum Teil auch heute noch im kritischen Zustand sind und noch operiert werden müssen.
Sie meinten also, dass sich Médecins Sans Frontières nicht bei der Verteilung von Hilfsgütern beteiligt hat, die eben durch die Gaza Humanitarian Foundation organisiert war. Wieso genau distanziert sich da Médecins Sans Frontières?
Wir selber handeln nach den humanitären Prinzipien, das sind Neutralität, Unparteilichkeit und auch, dass wir selber schauen und entscheiden können, wer die Hilfe am dringendsten benötigt. Diese Instrumentalisierung, Militarisierung der Hilfe, die mit diesem Setup stattfindet, die verurteilen wir und die ist sehr gefährlich.
Es ist bereits das zweite Mal binnen weniger Tage, dass in der Nähe von einem solchen Verteilzentrum, dass es dazu Blutvergießen kommt. Wie schätzt Médecins Sans Frontières das ein?
Die gestrigen Ereignisse und eben bereits diejenigen vor einigen Tagen bei der ersten Verteilung zeigen, dass das absolut vermeidbar gewesen wäre. Es braucht wirklich unbedingt humanitäre Helfer, die über die nötige Kompetenz und auch die nötige Erfahrung verfügen, um solche Hilfsgüterverteilungen durchzuführen.
Seit dem 19. Mai kommen nun einige hundert Lastwagen mit Lebensmitteln in den Gazastreifen. Das ist aber viel zu wenig, um die humanitäre Lage insgesamt zu beruhigen. Was genau bräuchte es denn Ihrer Meinung nach, damit sich die Lage verbessert?
Ja, genau, also die paar Lastwagen, die jetzt da in den Gazastreifen reinkommen, genügen wirklich nicht für diese Bevölkerung von 2 Millionen, die seit dem 2. März unter einer totalen Blockade war. Wichtig ist, dass jetzt wirklich humanitäre Güter zugelassen werden in viel größerem Ausmaß. Und zwar geht es um eine sofortige Öffnung dieser Grenzübergänge für humanitäre Hilfe. Es braucht medizinische Versorgung, es braucht Treibstoff, es braucht Lebensmittel. Nur so kann diese menschengemachte Katastrophe gelindert werden. Und zwar ist es so, dass inzwischen die Vereinten Nationen die gesamte Bevölkerung im Gazastreifen von Mangelernährung bedroht sehen. Und damit diese Güter auch innerhalb des Gazastreifens verteilt werden können und diejenigen Menschen erreichen, die sie am dringendsten benötigen, braucht es auch unbedingt einen dauerhaften Waffenstillstand.
Sibyl Berger ist Repräsentantin von Ärzte ohne Grenzen bzw. Médecins sans frontières Schweiz.
Rabe Info Talk.
Heute vor 50 Jahren wurde die Kirche Saint-Nicier im französischen Lyon von SexarbeiterInnen besetzt. Damit protestierten die SexarbeiterInnen gegen die Kriminalisierung ihrer Arbeit, gegen Polizeirepression, Diskriminierung und das gesellschaftliche Stigma. Über die Diskriminierung und Ausgrenzung von Sexarbeitenden hat Ruby Rebelde ein Buch geschrieben. Erschienen ist es Anfang Mai. Das Buch »Warum sie uns hassen« stellt Rebelde heute Abend in Bern vor. Simon Keller hat mit Ruby Rebelde darüber gesprochen.
Ruby Rebelde, der 2. Juni, der markiert den Internationalen Hurentag, in englischsprachigen Räumen auch bekannt als International Sex Workers Day. Dieses Jahr ist es ein besonderer Tag, weil er sich zum 50. Mal jährt. Welche Bedeutung hat der Hurentag für Sie?
Für mich persönlich ist es ein jährlicher Moment, um einfach der Sexarbeitsbewegung weltweit Aufmerksamkeit zu schenken. In ganz Europa und auf der Welt finden an diesem Tag Veranstaltungen, Events statt. Und das verbindet uns, auch wenn überall die Gesetze unterschiedlich sind, doch miteinander.
Sie haben ein Buch geschrieben, der Titel lautet »Warum sie uns hassen«. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Mein Buch »Warum sie uns hassen« ist Anfang Mai erschienen, also wirklich erst ganz vor kurzem. Es ist das Resultat eines 2-jährigen Stipendiums, was ich hatte, und zwar von der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft Berlin. Das heißt Mark of Frankfurt-Stipendium. Und Mark of Frankfurt war ein Sexarbeiter und Aktivist, der 2017 verstorben ist leider. Und mit Geld aus dem Nachlass wurden 3 solche Stipendien finanziert und auf eines davon habe ich mich beworben. Damals noch mit einer Arbeit, die ich persönlich das Pressearchiv nenne. Da habe ich 2021 ein Jahr lang mediale Beiträge gesammelt, mehr als 650 Stück, Reportagen, Podcasts, aber auch Zeitungsartikel und sowas. Und die habe ich systematisch miteinander verglichen unter unterschiedlichen Gesichtspunkten. Und da bin ich das erste Mal darauf gestoßen, dass da etwas gründlich schief geht in der medialen Repräsentation von Sexarbeitenden. Und dieses Pressearchiv sozusagen und die Schlussfolgerungen daraus hatte ich gepitcht, also vorgeschlagen für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema. Und daraus geworden ist aber halt etwas Umfangreicheres.
Es sind über 300 Seiten, die Sie geschrieben haben. Und Sie schreiben von Sexarbeitsfeindlichkeit als eigenständige Diskriminierungsform. Inwiefern unterscheidet sich denn die Sexarbeitsfeindlichkeit von anderen Formen von Stigmatisierung oder von klassischem Sexismus?
Also ich würde gar keine Unterscheidung als solche von anderen Diskriminierungsformen treffen, sondern ich würde es vielmehr in die Kontinuität und in eine Parallelität mit anderen Diskriminierungsformen stellen, insofern als dass sie die Sexarbeitsfeindlichkeit ähnlich funktioniert, indem also die Gesellschaft bestimmte Teile in ihrer, also der Menschen in ihr, in dem Fall Sexarbeitende, als andere Außenstehende, in Anführungsstrichen Minderwertige, konstruiert. Und diese Sexarbeitsfeindlichkeit lässt sich halt lange zurückverfolgen, bis in die Spätantike und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich entstanden und wie sieht das aus, zum Beispiel im Mittelalter, aber auch in der Neuzeit und heute in der Moderne, im 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert.
Sie haben in Ihrer Analyse auch diese Anti-Sex-Arbeitsbewegung drin, die seit den 1880er Jahren bis heute besteht. Worum handelt es sich bei dieser Bewegung genau?
Diese Bewegung kann man auch als neo-abolitionistische Bewegung bezeichnen. Es ist die Bewegung, die seit dem Datum, was Sie gerade genannt haben, roundabout 1860 bis 1880, das sind so die Beginne dieser Bewegung, die Anfänge, eine Welt ohne Prostitution herbeiführen möchte und sich dabei in einer Kontinuität, deswegen heißen sie auch Neo-Abolitionismus, zur Abschaffung der Sklaverei bewegt, ja, und sich auch so versteht. Und das bedeutet also, per se setzt diese Bewegung die Prostitution, ich würde sagen, die Sexarbeit gleich, ja, mit Sklaverei.
Von wem geht denn heute diese SexarbeiterInnenfeindlichkeit aus und warum ist die so tief verankert in der Gesellschaft?
Die heutige Sexarbeitsfeindlichkeit ist nicht zu verstehen ohne die historische Sexarbeitsfeindlichkeit. Und erst dann kann man verstehen, das ist also keine einzelne Person, auf die das zurückgeht, sondern das sind seit Beginn dieser Bewegung immer sehr unterschiedliche, auch heterogene gesellschaftliche Gruppen gewesen, von denen das ausgeht. Unter anderem der sogenannte weiße Feminismus, eine Frauenrechtsbewegung, die sich auf die weiße bürgerliche Frau bezieht und deren Gleichstellung betreiben möchte, aber auch der christliche Fundamentalismus in Form von Freikirchen oder Evangelikalen, aber auch konservative Teile der Gesellschaft, konservative Parteien, ne, die halt eben eine bestimmte moralische Auffassung, eine bestimmte sexualmoralische Auffassung pflegen und aus diesem Grunde der Prostitution entgegenstehen. Deswegen kann man das nicht so auf eine einzelne Person zurückführen, sondern eben auf diese Allianzen eben.
Sie schreiben auch, dass Sexarbeitsfeindlichkeit nicht nur Sexarbeitenden schade, sondern auch dazu führe, dass Demokratie und Vielfalt bedroht werden dadurch. Wie meinen Sie das genau?
Ja, Sie haben ja vorhin schon gefragt nach der Frage, inwiefern ist das was anderes als Sexismus, ja? Und ich würde sagen, Sexismus wird eigentlich erst dann so richtig verständlich, wenn Sexarbeitsfeindlichkeit mit einbezogen wird. Denn als was werden denn Frauen abgewertet? Nämlich als Schlampen, Bitches, Luder. Ja, da geht es um sexuelle Verfügbarkeiten, die entweder behauptet werden oder die aufgrund eines promisken Sexualverhaltens vielleicht auch tatsächlich vorhanden sind, ne? Und die aber dann dazu benutzt werden, die Personen, die so bezeichnet werden, abzuwerten. Und in ganz vielen sexistischen, misogynen und transmisogynen Schimpfworten, ne, sind halt eben diese sexarbeitsfeindlichen Komponenten enthalten. Und ich würde sagen, das ergänzt unseren Blick auf Sexismus und Transmisogynie doch erheblich, wenn wir die Sexarbeitsfeindlichkeit mitdenken. Und wenn wir anfangen, sie abzubauen, ist das, glaube ich, auch ein Beitrag für eine vielfältige, plurale und demokratische Gesellschaft.
Gibt es noch etwas, Ruby Rebelde, das Sie gerne sagen möchten?
Also ich finde es total wichtig bei dem Kampf, den wir so als Antifaschismus nennen und so, ne, dass der Kampf gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und gegen den erstarkenden Faschismus, dass wir da auch lernen, Sexarbeitende, ihre Verfolgungsgeschichte zu berücksichtigen und halt nicht uns darüber zu erheben und zu glauben, wir wüssten schon alles. Also ich habe durch das Verfassen des Buches wahnsinnig viel gelernt in dieser Hinsicht, Sachen, die ich gar nicht wusste vorher. Und es hat mir nochmal einen ganz anderen Blick auf Ungleichwertigkeitsvorstellungen verschafft. Und da möchte ich zu einladen, dass Menschen da ein bisschen neugierig sind und auf die Suche gehen und dann vielleicht auch feststellen, dass sie Bilder im Kopf haben, die ja, vielleicht auch gar nicht so richtig zutreffen.
Das war Ruby Rebelde, Autorin und Sexarbeitende. Das Buch »Warum sie uns hassen« stellt Rebelde heute Abend um 7:30 in der Niedeckkirche in Bern vor. Erschienen ist das Buch im Mai im Verlag Edition Assemblage. Organisiert wird die Veranstaltung von Xenia, der Fachstelle Sexarbeit in Bern.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 2. Juni. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Habt ihr Anregungen, Feedback oder Kritik zu dieser Sendung, dann schreibt uns doch eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe gibt's dann am Freitag wieder. Wir ziehen jetzt in den nächsten 3 Tagen um an unseren neuen Standort und ab Freitag senden wir dann vom Sulgenrhein. Zum heutigen Info beigetragen haben Martin Schwarzwälder, Simon Keller und am Mikrofon verabschiedet sich Zora Heinzmann.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.